Zur Koni-Kaffeepause begrüßen wir heute Sarah Schlesinger, geschäftsführende Gesellschafterin von Blackprint und weiß Gott, ein umtriebiges Wesen im Bereich PropTech, Innovationen, Digitalisierung und Transformation. Sarah, wie schön, dass du zum Tee vorbeigekommen bist, dich zu uns an den runden Tisch gesetzt hast und hoffentlich das Gebäck genießt. Sarah, wie beschreibst du dich selbst?
Auf jeden Fall als deine Kekse liebend. Denn hier zu einer Kaffeepause tatsächlich von dir selbst gebackene Kekse zu bekommen mit Tonkabohne ist großartig. Also hast meine ganze Wertschätzung. Wie beschreibe ich mich selbst? So wie das, was du auf deinen Keks gedruckt hast, nämlich Glückspilz. Wenn ich so zurückschaue, dann habe ich in vielen Punkten in meinem Leben das Glück gehabt, am richtigen Zeit zum richtigen Ort da zu sein oder vielleicht auch mal die richtigen Fragen zu stellen oder einfach nicht die Klappe zu halten, sondern um etwas zu bitten oder auch mal mehr darum zu kämpfen und es dann am Ende auch zu kriegen. Und bei allen Dingen, man kann für vieles einstehen und Weichen stellen, aber bei den meisten Dingen gehört am Ende ein Stück Portion Glück dazu und das ist eigentlich ein schönes Wort.
Wenn man den Glückspilz aus deiner Beschreibung mal extrahiert, wie siehst du dich dann? Also schilder unseren Hörern mal, wenn sie dich nicht kennen, auf wen sie treffen würden, wenn sie ein Blind Date mit dir hätten.
Gut. Also sie treffen auf eine Frau, die wirklich gerne den Status quo in Frage stellt, nicht das hinnimmt, wie es heute ist, die einen großen Teil ihres beruflichen Wirkens seit 2008 im Innenbau- und Immobiliensektor verbracht hat, da in ganz unterschiedlichen Ecken auf der Corporate-Seite saß, auf der Tech-Seite saß, als das noch gar nicht PropTech hieß, weil es das Wording in Deutschland noch gar nicht gab, 2014, auch dann gewechselt ist, ein bisschen mit der Wagniskapitalseite zu tun hatte und ansonsten es liebt, in der Mitte dieses Innovationsökosystems mit rumrühren zu dürfen, um eben nicht hinzunehmen, wie die Situation heute ist. Damit hast du eine lange Antwort auf eine kurze Frage und das zeichnet mich wahrscheinlich auch aus. Ich höre unglaublich gerne zu und schaffe es auch, dass Menschen vertrauen und Dinge erzählen, aber ich erzähle umgekehrt genauso gerne und ich rede gerne viel. Also ein Blind Date wäre super, wenn es jemand ist, der auch gesprächswillig ist und Informationen teilt und interessiert ist an der Welt, denn das ist, was ich finde, diese Welt auszeichnet, dass wir Interesse aneinander zeigen und in der Kommunikation wertschätzend bleiben und neugierig bleiben. Und ich glaube, wir würden heute hier im Jahr 2025 an ganz anderer Stelle stehen, wenn diese beiden Merkmale sich durch die letzten Jahre im Umgang miteinander, nicht nur in Deutschland, aber auch hier bei uns, viel, viel stärker an erster Stelle gestanden hätten und nicht das gegenseitige Bashen, Vernichten und ekelhafte Vernichten von ganzen Personen, die dastehen.
Wenn man das mal zusammenfasst in das, was du jetzt machst, was erzählst du demjenigen, was du beruflich machst?
Also ich habe gerade schon gesagt, ich habe die Corporate-Seite und die Tech-Seite hinter mir, aber tatsächlich seit 2019 führe ich den nationalen Innovationshub des Bau- und Immobiliensektors, Blackprint, das Ökosystem oder die Netzwerkplattform, die PropTech boostet, die Innovationen in dieser Branche vorantreibt oder, um es mal mit einem Schlagwort zu sagen, Lobbyarbeit für Innovation in der deutschen Bau- und Immobilienwirtschaft leistet. Das, was wir hier machen, dafür gibt es internationale Pendants in den unterschiedlichsten Ländern und was die europäischen nationalen Innovationshubs angeht, die sind auch gebündelt in einem Netzwerk, da sind wir Teil von UBIN, also um auch die internationale Vernetzung hier voranzutreiben, denn Bau- und Immobiliensektor ist zwar ein sehr lokales, regionales Business, aber am Ende wissen wir alle, wenn wir uns die Firmen und die Tätigkeiten ansehen, dann ist hier eben doch ein internationales und genauso gilt es für Innovation, das hört nicht an den Grenzen auf. Soll es auch nicht. Und wir ganz besonders in Deutschland, weil wir so ein wahnsinnig attraktiver Markt sind, nicht nur für Immobilieninvestoren, sondern auch für das, was da drumherum passiert, damit wir auch in Zukunft Geschäftsmodelle haben und auch wenn den Elefanten im Raum keiner ansprechen will, nämlich die Nichtfinanzierbarkeit von all dem Transformationsbedarf im Gebäudebestand, irgendwo werden wir Lösungen herkriegen, um genau an diese Challenges ranzugehen. Und vielleicht kommen sie aus Deutschland, vielleicht kommen sie aus dem Ausland, Vielleicht kommen sie sonst woher und werden von außen finanziert, aber diese internationale Komponente, die gehört jedenfalls genauso zu meinem Business wie die Leidenschaft hier in Deutschland, wo es geht, den Mund aufzumachen und dafür einzutreten, dass der Status quo durchaus positiv in Frage zu stellen ist und es mit Sicherheit einen besseren Weg gibt.
Und welche Stationen haben dich auf deinem Weg in die Immobilienwirtschaft geführt?
Ich habe ein geisteswissenschaftliches Studium und in Köln, das ist meine Alma Mater, habe dort angloamerikanische Geschichte, mittlere und neuere Geschichte, deutsche Philologie, also Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte und neue Literatur studiert plus Geografie. Und ich glaube, aus diesem Potpourri, da hört man schon, da ist vieles drin, wie sich eigentlich die Dinge bis zu heute entwickelt haben. Der Geografie-Teil, der hat dann auch dafür gesorgt, dass ich mich mit Stadtentwicklung, Stadtgeschichte an der Stelle stark auseinandergesetzt habe. Das ist der eine Teil, der wissenschaftliche Background oder der Betrachtungs-Background. Und der andere ist, dass ich während meines Studiums, damals konnte man das noch, ich heute nicht mehr so sehr, wahnsinnig viel gearbeitet habe für Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Für eine Messeagentur, die sowohl Veranstaltungen gemacht hat, wie auch Hauptversammlungen für ganz spannende Unternehmen. Und da war ganz viel Handel dabei. Da war ganz viel Konsumgüter. Wenn man zurückerinnert, beispielsweise hier die Milchmacht, kennt man heute gar nicht mehr so. Aber es gibt Gründe, warum alle heute noch denken, dass Milchkonsum unglaublich gut ist. Also was Lobbyarbeit eigentlich bewirken kann für solche Ecken. Ganz viel Nahrungsmittel, ganz viel Kommunikation und auch ganz viel Mobilität. Und über die Ecken, die du gerade gehört hast, das läuft ganz vieles zusammen beim Thema Shoppingcenter. Das ist tatsächlich dann auch der Weg gewesen, warum es mich hier in diese Branche geführt hat.
Also über den Shoppingcenter in die Immobilienwirtschaft.
Ja, sozusagen über Promotions und Tätigkeiten, die einfach irgendwo stattfanden. Und wenn sie nicht in der Messehalle waren, dann waren sie ganz oft im Zusammenhang mit irgendeinem Shoppingcenter. Und da stand immer oben ein Schild, die Wegeführung in Center Management. Und nachdem ich das ein paar Jahre gemacht habe, habe ich noch immer gedacht, das ist mein absoluter Traumjob. Das sind 13 Jobs in einem. Das muss ich irgendwann machen. Und als mein Studium sich dem Ende neigte, stand in der Zeitung damals, dass die MFI in Düsseldorf die Bilk-Arkaden eröffnen würde, die dann später Düsseldorf-Arkaden hießen. Und da habe ich gesagt, das ist es, genau da gehöre ich hin, da muss ich hin. Und dann habe ich dem Vorstand tatsächlich einen Brief geschrieben, also noch nicht mal eine ganze Bewerbung, und bin eingeladen worden. Und ohne die Details zu nennen, aber wer so verrückte Dinge tut und dann tatsächlich eingeladen wird und dann auch den Mut hat, zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, okay, es ist alles nicht ganz klar, wo es hingeht, aber da ist eine Chance und ich ergreife sie, und das habe ich getan. Dann landet man auf einmal in einem internationalen Shopping-Center-Konzern, der am Anfang, als ich anfing, das noch nicht war, sondern tatsächlich noch ein inhabergeführter Mittelständler, der sich in diesen 6 Jahren, die ich da war, zweimal komplett gedreht hat. Einmal auf Private Equity und einmal auf internationalen Konzernen, nämlich durch den Eintritt und später ja dann tatsächlich Aufkauf von Unibail rund am Core Westfield.
So, also über Shoppingcenter in die Branche. Das ist ja interessant.
Ja, die ist ja auch ein Teil der Branche, und zwar ein ganz besonderer, denn Shoppingcenter ist ja in der Regel niemals nur eine, sondern fast alle Assetklassen unter einem Dach. Also alle nicht, aber du hast mindestens immer Handel dabei, du hast meistens Gewerbe und auch Wohnen auf dem Dach oder nebendran, du hast immer auch Parken, du hast immer Logistik mit dabei, du hast in der Regel, weil mindestens alle, die aus den letzten 15, 20 Jahren kommen, nicht anders gebaut werden durften.
Eine gute Querschnittsfunktion.
Also. Ja, genau, du hast also Verwaltungsgebäude und Ähnliches dabei, Schwimmbäder, Entertainment-Teile, so, und also da fehlt jetzt noch die Industrie und vielleicht fehlt auch noch eine Art von Produktion. Du hast aber hier spannende Orkanen, auch Hotellerie dran, und dieses Mischen aus unterschiedlichen Assetklassen, die miteinander in Harmonie zu bringen sind und was Neues, Größeres entstehen, wie ein kleiner Kosmos für sich, aber gleichzeitig ein essentieller Teil von einem Quartier oder von einer Stadt, das fasziniert mich bis heute.
Also Ökosystem. Shoppingcenter ist ein Ökosystem.
Ja, oder also ist eins für sich und ist auch Teil eines größeren Ökosystems, weil sonst funktioniert es nicht. Also wenn es nicht schafft, sich zu integrieren in den Stadtteil, Stadtteilzentrum, oder wir haben ja durchaus auch größere Dinge, wie mal was ganz Großes zu nennen, Zentro Oberhausen, ist mit Sicherheit nicht nur im Quartier funktionieren, sondern belebt eine ganze Region oder hat sie auch mal vernichtet und belebt sie jetzt auf eine andere Art neu, dann ist das ein faszinierendes Medium, und das ist viel mehr als nur Immobilie oder viel mehr als nur Frequenz. Das ist dieses Potpourri aus ganz vielem, was da zusammenkommt. Und ganz ehrlich, das macht doch das, was wir hier tun, Bau- und Immobilienwirtschaft, so unglaublich aufregend, dass es ganz, ganz viele Facetten hat.
Absolut. So, jetzt haben wir sehr viel über Shoppingcenter gesprochen, Sarah. Die spannende Frage ist noch, wer hat dich auf deinem Weg in die Branche unterstützt? Wer war so dein Mentor oder Mentorin?
Also auf dem Weg in die Branche hat mich tatsächlich keiner unterstützt. Ich habe weder Familie noch sonst irgendwas, die mir hier den Steigbügel gehalten haben. Das war meine ganz eigene Initiative. Aber rückblickend auf jeden Fall derjenige, mit dem ich damals mein Gespräch hatte, Reinhard Rausch. Wer den Namen noch kennt, der assoziiert das vermutlich mit jemandem, der Aktenordner durch die Gegend warf, ziemlich harsch unterwegs. Ein Führungsstil, den man heute so nicht mehr akzeptieren würde. Und das war mit Sicherheit auch der Grund, warum er da gehen musste. Aber rückblickend, der hat mich 2 Jahre geknechtet und jeden Ordner lesen lassen, der da war. Jeden Vertrag von oben bis unten hat die auch erläutert, mit welchem Baukostenschuss hat man das da kompensiert. Der hat mich also sozusagen 2, 2,5 Jahre in die harte Lehre genommen und wahnsinnig viel Wissen bei mir abgeladen und Gestaltungsmöglichkeiten, Geschäftsmodellentwicklung und in gleicher Zeit mir die, also nicht mir, sondern dem Unternehmen, und ich durfte es ausführen, die Chance gegeben, Innovationen und neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Und ohne das Vertrauen, aber auch die Knechtschaft, die er da mitgemacht hat und eine echt harte menschliche Schule, durch die man da gegangen ist, wäre ich mit Sicherheit heute nicht hier, wo ich stehe. Das waren mit Sicherheit die wertvollsten 2,5 Jahre, die ich hier auf diesem Weg genommen habe.
Also auch eine gute Vorbereitung für das, was ab 2017 bei dir gekommen ist, nämlich Blackprint?
Mhm. Ja, 2019, ja.
19.
Also 2014 bin ich aus dem Konzern raus, habe insgesamt 4 Jahre eigenes Start-up mitentwickelt, mit aufgebaut, geführt, und auf der Hälfte, nämlich 2016 oder Ende 2016 auf 17, ist Blackprint ja in den Markt sozusagen geflötet worden, dass das kommen wird, und die Aufregung war groß, weil zum ersten Mal hat das, was ich getan habe, einen eigenen Namen bekommen, PropTech. Da ist was gewesen, wo man hingehen konnte, ein Go-To-Place. Das war nicht ganz einfach, weil hierher zu mailen, da hast du damals als Frau, die irgendwas mit Bau gemacht hat, noch gar keine Antwort gekriegt. Aber in 2018 war es dann soweit, über ein paar Umwege, habe ich den damaligen Gründergeschäftsführer kennengelernt, und aus so einem 1-Stunden-Gespräch wurden, glaube ich, 4. Und auch so ein kleiner Zank, warum kommt eigentlich Bau da drin so wenig vor? Warum ist das so ein eng gefasstes Immobilienwirtschaftsverständnis? So, und dann hat es noch ein halbes Jahr gedauert, und dann haben wir uns Ende 2018 verständigt, hier mit herzukommen. Also die ersten beiden Jahre Blackprint habe ich tatsächlich von der Seitenlinie stalkend über die Medien mitgekriegt. Also die ganz harte Anfangszeit über den Accelerator und Investment, und habe sozusagen die zweite Phase von Blackprint mit begleitet, weg von diesem Schritt hin zu dem, wobei die Tätigkeiten sind immer noch nah dran, aber eben nicht mehr als Investor und Accelerator, hin zu dem nationalen Innovationshub, positiver Lobbyarbeit in der Branche, aber es dreht sich immer noch ums Gleiche, es dreht sich darum, PropTech Bühne zu geben, möglichst viel Reichweite für Innovationstreiber, und am Ende können wir nicht jedem helfen, aber wir können jedem die Türen aufmachen oder ein Angebot schaffen, um in der Branche möglichst Reichweite zu gelangen oder die richtigen Menschen miteinander zu vernetzen.
Du hast es schon angesprochen, die ersten beiden Jahre von Blackprint, das waren auch die Jahre, wo man sie wahrnehmen durfte dafür, dass sie selber investierten in und über ihren Accelerator. Was ist 2 Fonds haben sie aufgelegt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Was ist aus den beiden Fonds geworden?
Ja, die sind noch da, und manchmal wünschte ich, das wäre nicht so, aber ohne sie würde es Blackprint so heute nicht geben. Das, was Blackprint hier ausmacht, und das, was damals die Mitgründungsinitiatoren wie die Monovia oder Techem oder Goldbeck, die Hevela, die Deutsche Rheinhaus, die NAE Apollo, die das damals mit möglich gemacht haben, das Konstrukt ist keins, das sich hier ausgedacht wurde, sondern es kommt aus anderen Branchen, deswegen ist das gleiche Vorgehen, indem du zuerst einmal einen Accelerator aufsetzt und damit ja dafür sorgst, dass du Lösungen siehst am Markt, zusammenführst, die transparent machst und auch durch ein Filtersystem wie Selection Days und Demo Days, das ist alles gar nicht mehr angesagt, aber in den 2010ern war es unglaublich Vogue, und da war es toll, dass es auch endlich hier stattfand. Also ist das System hierher übertragen worden, und da gehst du dann eben auch diese ersten 2 Jahre genau diesen, ich möchte fast sagen, teilverschulten Weg aus diesen festen Programmteilen. Das hat viel Charme, weil das viel Aufmerksamkeit erzeugt, insbesondere bei Medien. Aber natürlich hat es den wahnsinnigen Nachteil, du kannst nur 4 Unternehmen pro Halbjahr so richtig pushen, und für alle anderen kannst du nur indirekt was tun. Und es ist gut, es eine Weile zu tun, und erlaube mir den Satz dazu, Dadurch, dass wir so spät dran sind mit der Digitalisierung, konnten wir immer gut schauen, was die anderen machen. Daher wusste man, eine Acceleratorphase, um Ökosystem aufzubauen, braucht 2 bis 4 Jahre. Jetzt hat, glaube ich, niemand angenommen, dass wir hier die allerschnellsten sind. Aber gute Botschaft, wir haben auch keine 4 gebraucht, sondern knappe 2,5, 3 Jahre. In dieser Zeit sind 2 Fonds entstanden. Der erste, der tatsächlich ziemlich intensiv unterwegs war, und der zweite, der hat dann noch so den Rest in 2019 mitbegleitet. Der war aber schon auf diesem Übergang, und das ist auch die Antwort, warum wir das so nicht tun. Und warum auch in anderen Branchen das so nicht genauso gelaufen ist. Wenn Ökosystem sich weit genug entwickelt hat, dann gehören eben nicht nur Tech-Unternehmen dazu und Corporate-Seite, sondern ganz entscheidend Wagniskapitalgeber. Und die waren bis 2018 nicht da. Professionelle Wagniskapitalgeber mit Fokus auf PropTech existierten nicht. In 2018 sind damals PropTech One, heute PT One und auch Bitstone initiiert worden, heute Realize, als die 2 anfänglichen. Heute haben wir 316 aktive Investoren im letzten Jahr gehabt, also ein wahnsinnig krassen Anstieg. Und deswegen ist es auch zum einen nicht notwendig, dass wir das tun, und zum anderen ständen wir auf einmal in Konkurrenz zu einer ganz entscheidenden Multiplikatorengruppe, die dieses ganze Ökosystem überhaupt am Laufen halten. Und das ist weder unsere Absicht, noch ist das irgendwie förderlich für das, was wir tun. Aber zu deiner Frage, die müssen zu Ende gemanagt werden. Der eine ist auch zu Ende gemanagt, also da ist die letzte Beteiligung raus. Der hat jetzt noch sein Abwicklungsthema. Und das zweite, oder der zweite Fonds, der läuft, bis der Rest raus ist. Da sind auch schon einige Teile raus. Aber ja, ich kann dir sagen, es ist kein Zuckerschlecken, einen BaFin-registrierten Fonds zu managen, neben dem, was wir tun, weil das ist nicht sowas, was du wie ein, weiß nicht, einen kleinen Hobbyverein mal nebenher führst. Wir hatten letztes Jahr im Herbst tatsächlich das volle Programm oder ein halbes Jahr lang das volle Programm und dann im Herbst das, die volle BaFin-Mannschaft mit 5 Mann bei uns sitzen zum Durchprüfen. Und ich habe Blut und Wasser geschwitzt, viele Wochen lang. Und als der Termin durch war, mit Steinern und Miesen, die vor uns saßen, und der eine BaFin-Prüfer sagte, exzellent, dann kann ich das sagen, dann könnte ich mich heute noch für feiern. Aber das machen diese beiden Fonds, die der eine ist in Abwicklung und der andere wird es bald.
Was war das erfolgreichste Exit?
Die Wohnungshelden. Mhm. Die sind übernommen worden von Areon. War ein tolles Team, war eine super Lösung. Warum ausgerechnet die? Wenn du dir die anderen anguckst, kann ich dir nicht sagen. Hätte auch jemand anders treffen können, aber die waren es. Und die smarten Gründer hatten eine smarte Lösung, die zum richtigen Zeitpunkt im Markt den einen entscheidenden Vorsprung hatte und wahrscheinlich auch einfach die richtige Konstellation, um da rein zu investieren. Das hat die Areon getan, die auch zum richtigen Zeitpunkt damals gerade sich neu sortiert hat. Und das ist so aus der Historie, den man damit Sicherheit nennen kann.
Und die Investoren haben sich am Ende der Laufzeit des Fonds über eine gute Rendite gefreut?
Da muss jemand anderen fragen, ob die Investoren damit einverstanden sind, wie das ausgegangen ist. Die Rendite, über die sie sich hier am meisten freuen dürfen, ist die Innovationsrendite. Denn das ist ja ein Teil von dem Deal gewesen, dass sie hier zumindest die ersten beiden Jahre, ich will nicht sagen exklusiv, aber so eine Art Exklusivität hatten, indem sie mit auswählen durften und sich diese Innovationen anschauen. Und jetzt gucken wir mal zurück. Da war ich noch nicht hier, aber in diesen Anfangszeiten saß so jemand wie Rolf Buch hier persönlich mit am Tisch. Das ist jetzt hier 2025 fast undenkbar. Aber das, was diese Unternehmen, guck sie dir an, wo die heute stehen und was die angegangen sind. Klar haben wir überall Hausaufgaben, aber die Unternehmen, die sind ein ganz großes Stück gegangen. Und diese Innovationsrendite, die hier mit rauskommt, die kannst du eigentlich nicht aufwiegen durch diese unfassbar kleinen Tickets, die wir damals gegangen sind. Also das ist ja kein Geheimnis, das kannst du ja aus den Medien entnehmen. Da hat jeder einen niedrigen 6-stelligen Betrag eingelegt. Wenn du heute in einen VC-Fonds investierst, dann bist du also mindestens bei einem mittleren 7-stelligen Betrag. Das ist der Unterschied. Und trotzdem.
Also konkret, gibt aktuell Blackprint kein Geld mehr für PropTechs. Wie unterstützt ihr stattdessen?
Wir geben quasi unser ganzes Geld dafür. Nur geben wir kein Investmentgeld. Ja. Aber unsere gesamte Energie fließt ausschließlich in dieses Thema rein. Lobbyarbeit, und dazu zählt.
Ganz konkret, also als PropTech, ich bin bei euch auf der Pitchbühne. Mhm. Was darf ich da noch erwarten von Blackprint? Was passiert da noch hinter den Kulissen? Also ich als Zuschauer sehe ein PropTech pitchen bei euch. Mhm. Welchen Service bekommt das PropTech darüber hinaus?
Ah. Also zum einen kannst du dich jederzeit bei uns melden. Ich gebe zu, in meinem LinkedIn-Kommunikationskanal gehst du wahrscheinlich eine ganze Weile unter, aber irgendwann kommst du mit Sicherheit bei uns an. Und das ist auch der Anspruch, den wir haben, sowohl die Existierenden wie auch diejenigen, die gründen wollen, möglichst alle in Kommunikation mit uns zu bringen. Gerade diejenigen, die gründungswillig sind oder in einer ganz frühen Phase schon, das erste Mal mit uns zum Austausch einzuladen, um vielleicht auch einen Hinweis zu geben, pass mal auf, nee, da hast du 3 Wettbewerber übersehen oder guck doch mal da in die Ecke oder vielleicht redest du mal mit dem oder hier, pass mal auf, da ist sowieso gerade jemand, guck doch mal, ob man das nicht zusammen macht. Oder einfach nur zu sagen, pass mal auf, wenn ihr ein bisschen weiter seid, dann kommt doch einfach wieder vorbei. Die Liste ist unglaublich lang, die wir so übers Jahr tun. Wir versuchen Kooperationen in unterschiedlichsten Ecken. Versuchen ist nicht das richtige Wort, sondern das tun wir auch. Wenn du den Shopping-Center-Bereich findest, ne, morgen haben wir insgesamt 10 Unternehmen die Möglichkeit gegeben, auf dem Handelsimmobilienkongress da zu sprechen und auch einmoderiert sich vorzustellen, genauso wie im Facility-Management-Bereich in den unterschiedlichsten Ecken aktiv zu sein und Zugang zu schaffen. Zugang zu den richtigen Ansprechpartnern, den Entscheidern. Und das geht ja meistens, nicht immer, aber das geht ja meistens über das Spiel, ich gehe auf eine Bühne oder ich tauche in diesem Bereich medial auf über einen Expertenartikel oder über ein Interview oder über eine Einbindung auf einer Veranstaltung. Die reichen häufig nicht und deswegen ist es richtig übergeordnet auch etwas zu tun, nicht weil wir so unbedingt eine Eventbude sein wollen, manchmal werden wir damit verglichen, aber das ist nicht der Kern, das was wir machen, sondern wir schaffen Plattformen und wir schaffen Angebote, wo wir es können und das tun wir auch mit unserem eigenen Pitch-Event in Hannover. Das ist Europas größtes Pitch-Event, das ist, macht viel Aufwand, aber das ist auch super geklustert in 11 Wertschöpfungsstufen. Du kannst dich anmelden und mit dieser Anmeldung bist du einmal da auf der Bühne, du hast ein separates Matchmaking-Meetup zum Treffen, aber, und das ist eigentlich der Kern, es geht ja nie nur um einen Tag im Jahr, sondern es geht ja immer um Kommunikation. Dazu gibt es eine PropTech-Map, auf der du drauf bist und vor allen Dingen ist die Listung mein PropTech-Matchmaking, das vom Bundesforschungsministerium unterstützt. Auch da könnte man sagen, hätten wir auch 10 Jahre früher dran sein können in der Branche, aber da gab es noch PropTech gar nicht. In anderen Branchen gibt es schon längst diese Plattformen und diese Angebote. Haben wir unter anderem mit dem ZIA gepusht und gefördert, um eben auch über das gesamte Jahr, wenn ein Corporate, also ein Bau- und Immobilienunternehmen etwas sucht, dass sie eben vorbeikommen können und sich hier transparent schaffen können, wer ist eigentlich da und dann wir darüber eben zu den richtigen PropTechs vermitteln. So rum machen wir es, andersrum nicht. Also es ist kein Lead-Gen für PropTech, aber du listest dich sozusagen einmal für die Bühne, aber du listest dich eben auch unterjährig zu diesem Matchmaking. Es ist der gleiche Vorgang, es sind die gleichen Fragen, um möglichst gezielt, und das ist wieder das Gleiche, darum geht es ja, die richtigen Anbieter mit der richtigen Nachfrage zu verbinden.
Und damit verdient ihr Geld?
Die Projekte müssen sich selbst finanzieren, denn in den wenigsten Fällen bezahlt hier irgendein, also müssen wir überlegen, ob es überhaupt einen Fall gibt, wo ein PropTech irgendwas bezahlt, außer vielleicht mal eine Registrierungsgebühr, aber die darfst du nicht ernst nehmen. Nee, also die Projekte müssen sich schon selbst tragen. Ein Kern, wie das Ganze, was wir hier tun, unterstützt wird, ist tatsächlich von der Corporate-Seite, die über Netzwerkpartnerschaften, teils öffentlich, teils im Sinne von Innovationsboost-Partnerschaften, dann sind die hier mit hinter den Kulissen sozusagen dabei schauen, die das unterstützen, was wir tun, meistens natürlich mit einem direkten Benefit für sie selber, weil sie eben mit reingucken dürfen in, oder eine Jury-Einbindung haben bei der Veranstaltung oder über das Jahr hier bei Veranstaltungen mit ihre Inhalte als Reverse-Pitch oder Ähnliches mit reinbringen dürfen. Aber tatsächlich eben, das macht die Arbeit, die wir haben, möglich.
Jetzt bist du schon 6 Jahre Geschäftsführerin bei Blackprint. Was ist in den 6 Jahren so rückblickend deine wichtigste Erfahrung gewesen?
Na, wenn wir zurückschauen, dann ist das, kannst du das fast in 3 Teile teilen. Das erste Jahr war zum einen eine Ankommenszeit und das Aufgehen von wahnsinnig vielen Türen, die ich vorher so überhaupt nicht kannte, die ich so vorher gar nicht hatte. Also in das Blackprint-Netzwerk einzutauchen. Und dann kam Corona mit einem Schlag im Übergang zu 2020. Damit hat sich im Prinzip alles auf den Kopf gedreht. Und wichtigste Erfahrung, die du fragst, ist, glaube ich, in dieser Zeit entstanden. Nicht hinnehmen, dass alles nicht mehr geht, sondern sofort voranlaufen. Und vielleicht ist es nur eine Anekdote und keine Erfahrung, aber ich erzähle sie so gerne. Wir hatten 13 Tage nach Lockdown 2020 eigentlich ein ganz großes Event im Tech-Quartier angesetzt, zu dem 120 Leute hätten kommen sollen, prallvolle Hütte. Und dann kam dieser Lockdown und das ging natürlich nicht. Und ich weiß noch, dass ich an diesem Nachmittag, 13. März, den Tassilo Ott angerufen habe von Talk, den Gründer dieser Netzwerkplattform-App, mit dem wir davor schon bei anderen Veranstaltungen zusammengearbeitet haben, gesagt, pass mal auf, wir haben das hier vor, wie sieht's denn aus, hast du eine Idee? Und dann hat er gesagt, habe ich noch nie gemacht, Sarah, aber weißt du was, das kommt ja jetzt wahrscheinlich häufiger auf uns zu, lass doch einfach ausprobieren, wir machen es einfach digital. Ich habe zwar keine Ahnung, wie wir das mit dem Zugang regeln und wie wir das mit dem Streaming regeln, aber wir finden irgendwie einen Weg. Und dann haben wir noch 3 Tage gebraucht, aber dann hatten wir das Programm und dann haben wir das einfach live geschaltet. Ein digital gestreamtes Programm, sogar mit einem Netzwerkteil, einem interaktiven Speed-Dating und einer Talkrunde. Und das Ding hat nicht 120 Teilnehmer gehabt, sondern 250. Mhm. Und das sage ich dir jetzt, weil 4 Monate später zum Juni des Jahres hatten wir dann mehrere Events digital gemacht und alle hatten sich irgendwie dran gewöhnt und es wurde auch langsam wieder Sommer und man durfte wieder so langsam raus. Aber es war klar, es kehrt nicht diese Normalität zurück, die wir uns alle hoffen und vor allen Dingen kehren nicht ganz schnell auf einmal all die großen Events wieder zurück, die abgesagt waren. Und dann gab es zum 30.06. tatsächlich 2 Anrufe an dem Nachmittag, an dem 3 PropTechs sagten, wenn ihr nichts tut, dann sind wir Ende des Jahres nicht wieder da, dann sind wir nicht mehr da. Und das war zum einen erschütternd und zum anderen echt ein krasser Push und ich bin froh, dass wir ihn so genommen haben und nicht aus lauter Angst. Und die Diskussion haben wir intern geführt, ob das nicht unser eigener wirtschaftlicher Ruin ist, wenn wir das gehen, unternehmerischer Selbstmord war das Wort damals, dass wir etwas tun und das haben wir. Wir haben die große Zukunftskonferenz damals in digital gemacht mit 8 Bühnen und wir hatten 9 Wochen Zeit. Und auf die Nacht von dem 1.7. habe ich nicht geschlafen, habe ein Konzept gebaut, das die Kollegen allerdings so mit Ideen vorher schon mal angereichert hatten. Und das Ding war auf 9 Bühnen, einer gestreamten, 8 Parallelen, auf denen alle Stunde eine neue Show lief. Mensch, du, das hat 3.500 Leute zu einem Zeitpunkt zusammengebracht, an dem wir das wirklich ernsthaft dringend brauchten. Einmal zum Netzwerken und zum anderen unter der Leitklammer 17 Nachhaltigkeitsziele. Und davon und im Schlagwort ESG, und das hatten die meisten damals noch nie gehört. Und jetzt überleg mal, wir sitzen hier 2025 und ich rede vom Herbst 2020. Das ist eigentlich die markanteste Erfahrung, was einmal digital geht, wenn man was will, was in 9 Wochen hochzuziehen ist, wenn du einfach so viel Gefallen in dieser Branche einforderst, wie es geht, wenn Notwendigkeit da ist und Push und vor allen Dingen, wenn Menschen einfach zueinander kommen. Und der letzte Punkt davon, wie krass das eigentlich ist, dass Grundlagenwissen einfach so wenig vorhanden ist.
Aus dieser Erkenntnis heraus, was empfiehlst du Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern oder Kennern der Innovations- und PropTech-Szene, wie sie künftig mit Gründerinnen und Gründern umgehen sollen?
Also nicht den PropTechs, was ich empfehle, sondern der Corporate-Seite?
Genau.
Also Platz machen wäre ein guter Punkt. Und ich meine gar nicht, dass sie komplett abtreten, aber ich meine, dass sie zur Seite treten und in dieser Machtfülle, die in bestimmten Händen liegt und zum Teil auch in bestimmten Händen von Leuten, die sich schwer tun, ein Word in ein PDF zu verwandeln, dass sie Raum neben sich schaffen, um ein Talent, und das ist in der Regel jünger und es ist digital affiner, neben sich zu promoten. Und ja, das bedeutet ein Umbauen, aber das ist die einzige Chance, wie wir den Speed auf diese Fahrt bekommen, die wir haben. Wir haben 98% Bestand, der muss angefasst werden. In den nächsten 2-3 Jahren laufen wahnsinnig viele Finanzierungen auf. Wir haben ein riesengroßes Restrukturierungsthema.
Genau, die Themen kennen wir alle.
Genau, und wir werden nicht alles mit PropTech lösen und mit Technologie, aber für wahnsinnig viel ist es Hilfe, um effizienter zu werden und auch Refinanzierung zu finden.
Dein Appell also an die Unternehmen ist,
Nehmt euch jemanden zur Seite, der es kann.
Nicht macht Platz, sondern nehmt euch jemanden zur Seite und holt euch die Hilfe rein.
Genau, macht nicht Platz im Sinne von dreht ganz ab, sondern macht Platz neben dir und macht es gemeinsam mit den Leuten, die es können. Baut eure Systeme an, da kommen wir nicht drum herum. Wenn ich immer noch ein Oldschool-System von 1990 habe oder ich habe immer noch keine vernünftige Infrastruktur, dann geht's nicht. Aber warte nicht mit der Perfektion und fang dann erst an, mit den Tech-Lösungen zu arbeiten. Aber letzter Appell, also wenn ihr schon angefangen habt, mit dem einen oder anderen rum zu experimentieren, dann hört auf mit diesem ganzen Pilotprojekt-Bullshit. Das bringt euch an Rande eurer Kapazitäten. Die Zeit habt ihr nicht. Verprobt gerne, aber habt ein klares Datum drin, wann aus den 1, 2 oder 3 Testläufen, die ihr habt, der Rollout startet. Und dann lasst ihn auch starten. Und dann habt auch einen Plan dafür. Zieht es konsequent durch. Und dann nutzt die ganze Effektivität, daraus entsteht. Das ist nicht nur für euch schädlich, sondern auch wahnsinnig schädlich für den Tech-Sektor.
Jetzt drehen wir das mal rum. Was denkst du, können Gründerinnen und Gründer einfacher und leichter machen, damit sie an den Platz kommen, den die Etablierten machen sollen?
Das Einmaleins der Vermarktung und des Sales drauf haben.
Also das ist kurz und prägnant.
Ja,
genau. Was spricht denn aus deiner Perspektive heraus in der aktuellen wirtschaftlichen Lage für eine Unternehmensgründung?
Offensichtlich ganz viel. Wir haben das Jahr mit der zweithöchsten Gründungsrate ever hinter uns. Völlig überraschend, wenn man sich anschaut, wie 2024 eigentlich war. Vielleicht auch weniger überraschend, weil, kann ich dir statistisch noch nicht belegen, sondern mehr vom Bauchgefühl, wir eine ganz neue Gründungsgeneration sehen, vieler Serial Entrepreneurs, vieler solcher, die Hardcore Investment Banking oder zumindest harte KPI-Fokussierungs-Background haben, also ein ganz anderes Gründen, als ich habe nur gesehen, da ist eine Opportunität, sondern ich sehe, da ist eine Hardcore-finanzielle Opportunität zu wachsen, zu skalieren, das auch KPI-basiert zu tun, gezielt Kapital einzusammeln mit krassen, größeren Visionen, als wir das in den ersten Jahren von PropTech gesehen haben. Ich will das gar nicht gegeneinander aufwiegen, aber das, was wir da sehen in den letzten anderthalb, zwei Jahren, was da hochskaliert wird, was da an Neugründungen auch wirklich an den krass großen Schinken, an die man da dran geht, das ist geil. Und das spricht auch dafür, Jungs und Ladies, die ihr da draußen Bock habt zu gründen, dass hier ist ein Sektor, in dem es noch so viel zu holen, weil die Ineffizienzen sind so hardcore groß. Es gibt keinen Sektor, der so lange links liegen gelassen wurde, aber gleichzeitig gesamtwirtschaftlich essentiell, kein Wirtschaftszweig kommt ohne, gesamtgesellschaftlich relevant, mit sozialer Sprengkraft. Hier kann so viel getan werden. Es ist direkt am Menschen. Es hat wahnsinnig großen Impact, auch ökologisch, wenn wir da dran gehen. Also ich meine, egal welcher Trigger euch treibt, aber ich nehme an, wer gründet, der tut das meistens nicht aus Social Entrepreneur Gründen, zumindest nicht im PropTech-Sektor, sondern weil wir hier alle keine NGOs gründen, sondern vernünftige Windschutzunternehmen. Hier kannst du was reißen und zwar richtig fett. Und ich wünsche mir noch mehr zu sehen von Unternehmen, die nicht Energieeffizienz machen, auch wenn ich es jedem gönne, wenn er da dran ist. Wir haben so viele andere Sachen, die zu beackern sind. Ich weiß, es ist eine völlige Deplatzierung von Kapital im letzten anderthalb Jahren passiert, völlig einseitig auf Energieeffizienz, aber die anderen Ecken dieser Branche brauchen euch händeringend, also macht euch bitte auch weiter dran. Ich bin nicht für sinnloses Gründen, nur um des Gründen willen, um Himmels willen. Wir haben wahnsinnig viele PropTechs mit 1250 Startups, die alleine hier sind, plus die anderen. Also wir haben nicht zu wenig, daran liegt es nicht, aber wir haben bei weitem auch noch nicht die ganz großen Durchbrüche hier gesehen und dieses nächste Level von PropTech, das da gerade angefangen hat, loszurollen. Also auch dieser höhere Professionalisierungsgrad, und ich habe es eben schon mal gesagt, mit dieser tollen Sales-Kompetenz, wie gehe ich eigentlich an den Markt, wie mache ich, dass diesen Dreiklang aus, ich verstehe Marke, ich verstehe Positionierung auf Bühnen und als Experten und ich bin nah dran an den richtigen Menschen. Und das ist die einzige Funktionsweise, wie ich am Ende auch Kohle scheffle in meinem Hause oder wie ich am Ende dieser Branche helfe, Lösungen zu konsumieren, die ihnen weiterhelfen. Also bleibt dran, aber bitte macht's auch mit dem professionellen Wissen, das in anderen Tech-Bereichen vorherrschend ist und das uns hier gut tut, auch in den PropTech-Sektor reinzufließen.